Karl Heim ist einer der interessantesten, originellsten Theologen des 20. Jahrhunderts. Karl Heim hat Fragen aufgegriffen, die sonst in der theologischen Wissenschaft beiseite geblieben sind. Viele haben sich mehr oder weniger daran gehalten, dass sie gesagt haben, für die Innerlichkeit und Frömmigkeit des Menschen und für die Moral ist die Religion gut, aber sonst soll sie sich möglichst heraushalten aus den Fragen der Wissenschaft, aus den Fragen des öffentlichen Lebens, aus den Fragen in der Auseinandersetzung der Kulturen. Hier geht es um die ganz subjektive Privatheit des Menschen. Und Karl Heim hat gesagt, nein, das Gegenteil ist richtig. Christlicher Glaube ist eine universale Herausforderung an den Menschen, die alle Lebensbereiche betrifft. Und in diesem Sinne hat er auch einen sehr weiten Horizont des Denkens. Und das hat mich fasziniert. Und ich denke, dass sowohl seine Art, Probleme anzugehen, wie auch die Probleme, die er dann tatsächlich gelöst hat, bis heute noch fruchtbar sind und es verdienen, dass wir uns damit beschäftigen.
So Dr. Rolf Hille, Rektor am Albrecht-Bengel-Haus in Tübingen, über Karl Heim, indem er einen barmherzigen Samariter für unter die Zweifel gefallenen Zeitgenossen sieht. Ja, an den Fragen dürfen wir vorbeigehen, aber nicht an den Menschen, die an solchen Fragen zugrunde gehen. So rief es der 31-jährige Privatdozent für evangelische Theologie Karl Heim in einem weithin beachteten Vortrag bei der 15. Allgemeinen Christlichen Studentenkonferenz 1905 Studierenden aller Fakultäten in Wernigerode zu. Heim war am 20. Januar 1874 als Sohn des Pfarrers Christian Gottlob Heim und dessen Ehefrau Stephanie im württembergischen Frauenzimmern bei Heilbronn geboren worden. In den Jahren 1899 bis 1902 war er als hauptamtlicher Reisesekretär der Deutschen Christlichen Studentenvereinigung, kurz DCSV, quer durch Deutschland unterwegs, um an Universitäten, technischen Hochschulen, Kunstakademien, pädagogischen Instituten Vorträge über den christlichen Glauben zu halten. Mit dieser Aufgabe hatte er nicht nur ein akademisches Publikum, sondern zweifellos auch das bestimmende Thema seines Lebens gefunden.
Karl Heim hatte da eine ganz spezielle Lebensführung, auch im Blick auf seine Biografie. Als er nach seinem theologischen Examen berufen wurde zur Deutschen Christlichen Studentenvereinigung, die inhaltliche Nachfolge dieser Studentenvereinigung ist heute die Studentenmission in Deutschland, hatte er die Aufgabe, mit Bibelvorträgen und öffentlichen Reden an Universitäten Menschen der verschiedensten Fachrichtungen zu erreichen. Er war gewissermaßen ein Missionar unter den säkularisierten Zeitgenossen des frühen 20. Jahrhunderts und damit stand er wirklich im Brennpunkt der Universität. Die hauptamtlichen Universitätstheologen waren, wie schon angedeutet, sehr stark auf fachspezifische Themen eingeschränkt, während Heim die Aufgabe darin sah, wie ist es überhaupt möglich, das biblische Wort Intellektuellen der damaligen Zeit so zu verkündigen, dass sie zu einem selbstständigen, bewussten, auch intellektuell ehrlichen Glauben kommen. Und das hat sozusagen das gesamte Lebensthema dann von Heim bestimmt. Als er später Theologieprofessor wurde, hielt er immer noch fest an dieser ursprünglichen Berufung. Konnte auch zum Beispiel sagen, die Bücher, die ich schreibe, sind nicht primär für meine Fachkollegen, sondern ich will schreiben für Pfarrer in Großstädten, wo die Menschen schon sehr weit entkirchlicht sind. Ich will schreiben für die Religionslehrer, die an Gymnasien unterrichten und die die junge kritische Generation haben.
Prägend und wegweisend seine Erlebnisse und Erfahrungen als Internatsschüler an der Lateinschule Kirchheim-Teck von 1882 bis 1888 sowie auf dem humanistischen Gymnasium an den niederen Seminaren der evangelischen Landeskirche in Württemberg, Kloster Schöntal und Urach in den Jahren 1888 bis 1892, bevor es 1893 zur entscheidenden Lebenswende kommt.
Da hat Heim zwei sehr unterschiedliche pädagogische Erfahrungen gemacht. Zum einen das Seminar in Kirchheim-Teck mit dem sogenannten Eisernen Rektor. Das war eine Paukschule im alten Stil mit Kadavergehorsam, äußerst strenger Disziplin und einer Einschränkung der Schüler. Und alles, was daraus sich ergeben hat an Auflehnung, an Unfreiheit, auch an Einschüchterung, hat Heim sehr schmerzlich als Trauma, geradezu psychisches Trauma, sein ganzes Leben mit sich getragen. Und dann kam er an die andere Schule, Kloster Schöntal, das war also eine evangelische Internatsschule. Und dort hatte er nun einen Rektor, der genau das Gegenteil vertrat, nämlich eine geistige Weite und Offenheit. Die Schüler sollten begeistert werden, sie sollten Freude am Nachdenken haben, an der Diskussion. Und Heim hat diesen Wechsel als eine ungeheure Befreiung erlebt. Und diese Art, mit Menschen umzugehen, diese Offenheit, eben nicht Leute jetzt indoktrinieren, festlegen, sondern über einen freien Dialog einladen zum eigenen Nachdenken und sie dann zu eigenen Überzeugungen führen. Das war für Heim eine ganz wesentliche Lebenserfahrung. Aber jetzt die andere Sache mit seiner Bekehrung. Man würde ja vielleicht geneigt sein zu sagen, Bekehrung, Erfahrung von Führung Gottes in meinem Leben, Heiligung, das sind alles Themen der persönlichen Frömmigkeit, die jetzt für Theologie und Wissenschaft keine unmittelbare Bedeutung haben. Und da war Heim ganz anderer Überzeugung. Er hat natürlich zum einen zutiefst persönlich erlebt, unter der Kanzel von Elias Schrenk, einem der bedeutendsten Evangelisten der damaligen Zeit, dass das Wort Gottes eine Kraft hat, die im Gewissen trifft. Also, dass das Wort Gottes eine Schicht im Menschen anspricht, die tiefer ist als das intellektuelle Wissen, nämlich das Gewissen, das einen Menschen vor Gott stellt. Die andere Grunderkenntnis, die er aus seiner eigenen Bekehrung gewonnen hat, ist dann aber, dass eine Bekehrung, man würde in der heutigen Wissenschaftstheorie sagen, so etwas wie einen Paradigmenwechsel darstellt. Das heißt, die gesamte Sicht, wie ich die Wirklichkeit betrachte, bekommt ein anderes Vorzeichen. Ob ich die Welt in der Verbindung und aus der Perspektive Jesu Christi sehe oder ob ich sie als von Gott entfremdeter, im Grunde atheistisch lebender Zeitgenosse sehe, das sind zwei völlig verschiedene Blickwinkel auf die Welt. Das heißt, eine Bekehrung ist auch eine Bekehrung, die mich im Intellekt betrifft. Es wird nicht nur mein Herz zu Christus hingewendet, sondern auch mein Verstand. Und diese erkenntnistheoretische Bedeutung der Bekehrung war Heim immer wieder wichtig für sein ganzes theologisches Arbeiten.
Auf der ersten Frankfurter Studentenkonferenz 1893 kommt es also zur entscheidenden Lebenswende bei Karl Heim. Aber nicht nur das. Hier sollte er auch dem Gründer der China-Inlandmission, Hudson Taylor, begegnen, der eine große Anziehungskraft auf die Studenten ausübte. Auf die Frage eines Studenten, wie er buchstäblich an jedes Wort der Bibel glauben könne, hatte Taylor geantwortet, wie sie es mit dem Kursbuch machen und einfach vertrauen, dass die Angaben stimmen, so habe ich es seit 50 Jahren mit der Bibel gemacht und sie hat mich nicht enttäuscht.
Hudson Taylor war von der Deutschen Christlichen Studentenvereinigung zu dieser Konferenz nach Frankfurt eingeladen, wo Heim damals noch zu Fuß in einer 14-tägigen Wanderung von Tübingen nach Frankfurt mit Kommilitonen marschiert ist und war dann beeindruckt von diesem Missionar und seinem unmittelbaren kindlichen Vertrauen, das er zu Gott hatte. Da kommt nochmal etwas auch in der persönlichen Frömmigkeit Heims, dass er immer ein Beter war, einer, der von Gott alles erwartet hat und der damit rechnete, dass Gott in einer sehr dynamischen Weise ins Weltgeschehen eingreift und das mal sozusagen an einer herausragenden Gestalt, die bahnbrechend für die evangelische Mission gewirkt hat, wie Hudson Taylor, dann sozusagen in Person vor sich zu haben, hat ihn tief beeindruckt. Es war also bei Taylor weniger jetzt die Frage nach neuen inhaltlichen Einsichten, etwa auch im Blick auf die chinesische Kultur oder so. Das hat er dann in anderen Zusammenhängen später selber erforscht, sondern die Gestalt eines Missionars, der aus einem unmittelbaren Vertrauen zu Gott heraus lebte und damit aber dann ganz konkrete Erfahrungen hier und heute gemacht hat.
Schon früh hatte Karl Heim erkannt, dass bis in die frommen Kreise hinein gerade die geistig wachen und interessierten Studenten von schwerwiegenden Zweifeln geplagt wurden. In dem bereits erwähnten Vortrag bei der 15. Allgemeinen Christlichen Studentenkonferenz 1905 in Wernigerode ergriff der barmherzige Samariter Heim leidenschaftlich Partei für die Zweifelnden. Die Verwundeten, die ich meine, erklärte Heim, sind Menschen, denen der Zweifel die Seele zerrissen hat. Vielleicht verrät sich diese innere Zerrissenheit gerade durch die Leidenschaft, mit der sie dem Geist dieser Konferenz Opposition machen. während doch ihre ganze Seele voll Sehnsucht nach den Realitäten ausschaut, die hier bezeugt werden.
Heim sind diese Fragen sehr wohl durchs Herz gegangen und es spricht natürlich auch der Seelsorger der DCSV, der Deutschen Christlichen Studentenvereinigung. Er hatte mit sehr, sehr vielen Studenten auch einzelne Gespräche. Übrigens etwas, was er auch als Professor später in Tübingen etwa fortgeführt hat. Heim hat sich nicht nur um die 1000 Hörer, die zu seinen Vorlesungen kamen, also eine ungeheuer große Zahl, sondern auch um den einzelnen Studenten immer wieder gekümmert und ist ihm seelsorgerisch nachgegangen. Und was er da in den seelsorgerischen Gesprächen erfahren hat, das schlägt sich hier in diesem Zitat nieder. Man muss sehen, das ist einer der ganz wichtigen Vorträge 1905 in Wernigerode bei einer großen deutschlandweiten Tagung der DCSV gehalten, unter dem Stichwort bilden ungelöste Fragen ein Hindernis für den Glauben. Und Heim sagt dann, die kritischen Fragen, die von außen, von der Naturwissenschaft, von der Naturphilosophie, von dem modernen atheistischen Denken insgesamt auf den christlichen Glauben zukommen, gegen diese Fragen dürfen wir uns nicht abschotten. Und zwar deshalb nicht, weil durch solche Fragen Menschen ganz tief verletzt sind innerlich. Das heißt, sie sind am Verbluten, sie haben nicht die Kraft, selbstständig im Glauben zu stehen und den Glauben zu bejahen. Und deshalb muss man, weil die Menschen von diesen Fragen betroffen sind, nicht weil man intellektuell hochmütig ist und diese Fragen deshalb gern debattiert, sondern weil es hier um die Existenz von Menschen geht, so wie es beim Samariter um die physische Existenz ging, so geht es eben beim Zweifelnden um die innere Existenz. Deshalb muss man diese Fragen ernst nehmen und aufgreifen.
Karl Heim ringt um Antworten, die den eher bescheidenen Denkhorizont der Theologenzunft aufzubrechen vermögen. 1905 legt er als Studenteninspektor am Schlesischen Konvikt in Halle eine umfangreiche Studie unter dem vielsagenden, breit angelegten Titel vor: Das Weltbild der Zukunft, eine Auseinandersetzung zwischen Philosophie, Naturwissenschaft und Theologie. Mit dieser gewichtigen Arbeit wollte er seine Laufbahn als Universitätstheologe begründen. Ein, wie Rolf Hille unterstreicht, in mehrfacher Hinsicht bemerkenswertes Unterfangen Karl Heims.
Also zunächst war es ganz ungewöhnlich, ein Thema so anzupacken. Normalerweise macht man bei wissenschaftlichen Arbeiten, sei es eine Doktorarbeit, sei es eine Habilitationsschrift, um später Professor zu werden, schreibt man solche Forschungsarbeiten über irgendeinen interessanten historischen Gegenstand, wo man dann aber auf sicherem Boden ist. Heim hat mit geradezu jugendlichem Elan und Originalität von den Fragen, die ihn beschäftigten, im Gespräch mit den Studenten dann zur Feder gegriffen und geradezu in einem originellen Entwurf etwas dann zustande gebracht, was völlig außerhalb der üblichen Forschung lag. Von daher waren auch seine Professoren sowohl in der Theologie wie in der Philosophie äußerst skeptisch. Aber er hat tatsächlich eine gemeinsame Sicht der Wahrheit finden wollen. Er wollte aufzeigen, dass die Offenbarung Gottes in Jesus Christus nicht ein besonderer Sektor des menschlichen und intellektuellen Lebens ist. Und daneben steht dann die Philosophie und dann kommt die Naturwissenschaft und dann andere Bereiche, sondern dass von Christus her alle Bereiche zu durchdringen sind. Und die Frage war, ist alles eigentlich schon fest zementiert und festgelegt? Das naturwissenschaftliche Denken damals besagte, die Welt ist eine riesige Maschine, in der läuft alles exakt nach Gesetzen. Und wenn wir die nötigen Daten sozusagen in eine Rechenmaschine eingeben könnten, dann könnten wir jeden Weltzustand nach vorne und nach hinten, also in Vergangenheit und Zukunft, berechnen. Und da gibt es auch keine Ausnahmen und keine Wege an dieser Realität vorbei. Und dann zeigt Heim, und zwar geradezu prophetisch, muss man sagen, denn die naturwissenschaftliche Forschung war 1905 noch nicht so weit, Einstein hatte seine Thesen noch nicht vorgelegt, hat Heim geradezu in einer visionären Weise gesagt, das Weltbild der Zukunft wird ein ganz offenes, dynamisches sein. Es lässt sich eben nicht berechnen, es genügt nicht, ein paar mathematisch-naturwissenschaftliche Formeln einzugeben und dann weiß man, wie der Weltverlauf ist, sondern es ist hier alles sehr überraschend. Also was dann später die Relativitätstheorie und heute etwa die Chaostheorie und andere naturwissenschaftliche Modelle entwickelt haben, hat Heim geradezu prophetisch an der Stelle vorweggenommen.
Bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges 1914 durchlebt Karl Heim eine harte Geduldsprobe, bestand doch keinerlei Aussicht, auf einen Lehrstuhl berufen zu werden. Überraschend dann die Berufung an die völlig neu eingerichtete evangelisch-theologische Fakultät an der Westpreußischen Universität Münster. Es hatte sich mittlerweile bis ins Berliner Kultusministerium herumgesprochen, dass der Privatdozent Heim aus Halle zahlreiche Studenten in seine Lehrveranstaltungen zog. Geistesgeschichtlich brachte der Erste Weltkrieg eine einschneidende, schmerzliche Zäsur mit sich.
Bis 1914 oder 1918 war es eigentlich für den gebildeten Europäer klar, aufgrund unserer naturwissenschaftlichen und technischen Kenntnisse wird die Welt von Schritt zu Schritt eine immer bessere werden, also ein grenzenloser Optimismus. Das kann man jetzt generell nicht nur für Heim, sondern eigentlich schon für die ganze Generation sagen. Hier bedeutete der Erste Weltkrieg eine persönliche Katastrophe, insofern, als das erste Mal deutlich wurde, die Geister, die wir gerufen haben mit Naturwissenschaft und Technik, können auch eingesetzt werden zu einer maschinellen, industriellen Vernichtung von Menschen, stellen also eine riesige Bedrohung dar. Damit ist eine tiefe Zäsur eingetreten, auch geistes- und kulturgeschichtlich, denn der grenzenlose Optimismus ist umgeschlagen in eine große Skepsis. Und das hat Heim dann auch, der zum Teil als Seelsorger in internierten Lagern in Skandinavien eingesetzt war, praktisch als Pfarrer, erfahren im Gespräch, vor allem auch mit Offizieren, mit denen er sich da auseinandersetzte und bei denen er merkte, wie weit sie schon vom Glauben innerlich entfernt waren. Heims Berufung zur Theologie, einer der bedeutenden Theologen, hat ihm mal bei einer Bahnfahrt, wo er den zufällig getroffen hat, im Abteil gesagt, also wenn Sie irgendwas werden wollen, dann vielleicht bei einer ganz kleinen theologischen Fakultät in einer irgendwie gearteten Randstadt, also nichts Zentrales und da in der praktischen Theologie. Das ist Ihre Zukunftschance, wenn Sie überhaupt eine haben. Da war Heim sehr deprimiert. Und dann geschah ein gewisses Wunder. 1914 hat die preußische Regierung in der Stadt Münster in Westfalen eine neue evangelische Fakultät eingerichtet. Das heißt, es gab gar keine Professoren dort, die hätten eine Berufung aussprechen können. Da hat das Kultusministerium dann in Berlin überlegt, was machen wir, dass wir überhaupt an diese neue Fakultät Studenten kriegen. Und dann wurde gesagt, ja, da gibt's den Professor Heim in Halle oder den Privatdozenten Heim in Halle. Ist zwar umstritten, aber er zieht die Studenten an. Und dann hat er den Lehrstuhl in Münster gekriegt, 1914, und ist dann auch nach ganz heftigen Widerständen nur wieder zurückberufen worden in seine Heimat nach Tübingen. Also, dass Heim überhaupt die Chance bekam, Theologieprofessor zu werden, war ein Wunder in der damaligen Zeit, weil er eben als ein Außenseiter galt.
Karl Heim, ein barmherziger Samariter für unter Zweifel gefallene Zeitgenossen, ein wundersamer Außenseiter, der die Studenten seiner Zeit gleich scharenweise in seine Vorlesungen zog. Wie ist es zu erklären, dass es die Studenten sozusagen mit Macht heimwärts zog?
Dass Heim nicht einfach Theologie in der traditionellen Weise betrieben hat, sozusagen als Dogmatik, das ist die christliche Glaubenslehre, damit beschäftigt euch jetzt, oder mit speziellen historischen Fragen in der Bibelauslegung, sondern dass er das, was den Leuten wirklich auf den Nägeln brannte, diskutiert hat. Fragen, die sie vom Gymnasium als Studenten mitgebracht haben, die ihnen auch im Gespräch mit Kommilitonen, also Mitstudenten an der Universität begegneten. Und viele, vor allem natürlich auch der Theologiestudenten, kamen ja immer wieder aus einer erwecklichen Jugendarbeit. Das heißt, sie waren zum persönlichen Glauben gekommen, gingen dann aufs Gymnasium und haben plötzlich gehört, mit einem christlichen Glauben ist es aber doch eine sehr windige Geschichte. Da gibt es so viele Einwände, und welche Antwort gibst du darauf? Und viele waren dann auch verunsichert. Und das hat sich zum Teil ins Studium hinein fortgesetzt. Und Heim war nun einer, der genau diese bohrenden Fragen angesprochen hat. Und deshalb waren sie von ihm fasziniert und sind zu ihm in die Vorlesung gekommen. Und das Interessante ist dann eben, dass er sich nicht so groß um die Grenzen der einzelnen Wissenschaften kümmerte. Wenn er also neue Themen aus der Physik hörte, Heim, dann hat er sich damit beschäftigt. Ein praktisches Beispiel: Es kommt ein junger Physikstudent aus seiner Vorlesung und der Professor hat dort über Entropie, also im Grunde das immer größere Chaos, den Zerfall in der Naturordnung gesprochen. Aber so kompliziert, dass dieser Physikstudent es nicht begriffen hat. Und dann geht er durch die neue Aula in Tübingen, ein riesiger Volksauflauf. Der Student fragt, es war ja in den 30er Jahren, kommt da eine Nazi-Größe, die einen Vortrag hält? Nein, das ist doch die ganz normale Vorlesung vom Heim, komm doch mal mit. Der Physikstudent setzt sich also mehr oder weniger aus Zufall da in die heimische Vorlesung rein und der Heim spricht im Zusammenhang mit der Lehre von den letzten Dingen, also von dem Weltende, wie es uns die Bibel darstellt, die Frage der Entropie an. Und als Theologe erklärt er dieses schwierige, komplexe Thema so gut verständlich, dass der Physikstudent ganz begeistert ist und weil er aus dem christlichen Hintergrund kommt, wird das nun auch noch für ihn theologisch erläutert, wie das mit der Bibel zusammenhängt. Das hat bei diesem Physikstudenten so eingeschlagen, dass er dann später auch mal Vorsitzender der Karl-Heim-Gesellschaft wurde in späteren Jahren. Also das sind alles solche biografischen Begegnungen, die deutlich machen, Heim hat es verstanden, Menschen aller Bildungsschichten und Fachbereiche anzusprechen. An seinem Geburtshaus in Frauenzimmern in Württemberg hängt eine Gedenktafel, da steht drauf Karl Heim, Prediger vor Weingärtnern, Philosophen und Naturwissenschaftlern. Und das war so sein Renommee auch in Tübingen, nicht nur als Professor, sondern auch als Prediger in der Stiftskirche, dass da wirklich Hörer aller Fakultäten kamen und auch ganz schlichte Leute, Handwerker aus der Stadtbevölkerung, die zu diesem Professor speziell gegangen sind. Die Kirche war immer rappelvoll, also da war kein Sitzplatz mehr übrig, wenn Heim predigte, weil er in einer sehr schlichten, anschaulichen Sprache den Menschen sowohl intellektuell als auch seelsorgerisch angesprochen hat.
Für Rolf Hille ist Karl Heim auch deshalb prägend, wegweisend und aktuell geblieben.
Für mich hat ganz persönlich die Beschäftigung mit Karl Heim auch zu meiner eigenen Überzeugung und Lebensberufung ein Stück weit geführt, nämlich mitzuhelfen, dass Menschen, die dem Glauben gegenüber distanziert und kritisch sind, so angesprochen werden, dass sie wenigstens hellhörig sind, dass sie bereit sind, in ein Gespräch einzutreten und dann das natürlich, das Wort Gottes, was immer ein Wunder ist zu allen Zeiten, auch einen Menschen ins Herz trifft. Das Programm, das wir hier in Tübingen im Albrecht-Bengel-Haus haben, kann durchaus auch in dem Horizont verstanden werden, in dem Heim seine Lebensaufgabe sah, nämlich jetzt hier Studentinnen und Studenten der Theologie, aber auch einige aus anderen Fachbereichen, so zu prägen, dass sie erstens ein Gespür dafür haben, wo sind die Themen, die den heutigen Zeitgenossen beschäftigen, vielleicht auch hindern, überhaupt sich ernsthaft mit dem Glauben zu beschäftigen und wo kann ich argumentativ auf diese Fragen eine Antwort geben. Das sind zum Teil Fragen, die von der theologischen Wissenschaft selber aufgebracht werden und natürlich auch von anderen Bereichen der Naturwissenschaft, der Geschichtswissenschaft, der Kulturwissenschaft und so weiter an den Glauben herangetragen werden. Da ist es jetzt zentral wichtig, dass wir diese Fragen nicht einfach abweisen, wobei sie in einer ganz interessanten Weise darauf verwiesen haben, dass vielleicht die Konfrontationen heute nicht mehr so scharf sind. Damals war die große Debatte Atheismus oder Glaube an Gott und dann vielleicht in einem nächsten Schritt auch Glaube an Jesus Christus. So scharf und konfrontativ sind heute die Verläufe in der Auseinandersetzung nicht mehr, sondern es ist eher ein praktizierter Atheismus, also eine gelebte Säkularität. Ich führe halt mein Leben so, wie mir es Spaß macht und frage nicht viel nach Gott, also weniger ein theoretischer als mehr ein praktischer Atheismus. Zum anderen, dass man auch wieder lockerer und toleranter mit diesen Themen umgeht und man sagt, ja, das ist halt dein Glaube und deine Überzeugung, da habe ich gar nichts dagegen. Praktiziere diesen Glauben, wenn dir es was hilft. Ich hab ganz andere Konzepte für mein Leben und brauche das nicht. Und jetzt lassen wir uns nebeneinander stehen und jeder soll nach seiner Fassung selig werden. Diese Haltung der sogenannten Postmoderne ist heute natürlich das Charakteristische und das Umfeld, auf das wir eingehen müssen. Ein anderes Thema, das aber durchaus auch wieder in Verbindung steht zu Heim, wäre dann natürlich das Nebeneinander der Religionen und Kulturen. Da wird ja viel drüber gesprochen im Zuge der Globalisierung, bekommen wir ein Clash of Civilizations, wie es in einem Buchtitel heißt, also ein Zusammenprall der Zivilisationen, die bis hin zu kriegerischen Auseinandersetzungen führen können. Aktuell natürlich das Thema des religiösen Fundamentalismus, das es ja ganz stark im Islam gibt, aber auch im Judentum, politisch weniger im Christentum, sicher auch in manchen Aspekten. Also das sind die Themen, und wie soll man angesichts dieses Zusammenprallens von grundlegend verschiedenen Überzeugungen heute einen Weg finden, wie wir einmal als Menschheit in der Zukunft auf diesem Planeten zusammenleben und trotzdem die religiöse Frage, also genauer gesagt die Frage nach der Wahrheit, nicht außen vor lassen, sondern unsere Überzeugung weitergeben und ein missionarisches Gespräch suchen, also auch andere überzeugen wollen.
Ja, an den Fragen dürfen wir vorbeigehen, aber nicht an den Menschen, die an solchen Fragen zugrunde gehen. Mit dieser Motivation ist Karl Heim zu einem barmherzigen Samariter für unter die Zweifel gefallene Zeitgenossen geworden. An ihn erinnerten wir anlässlich seines 45. Todestages am 30. August in dieser Sendung von und mit Dr. Rolf Hille, dem Rektor des Albrecht-Bengel-Hauses in Tübingen. Ihm gehört auch das Schlusswort, in dem er auf einen der sehr provozierenden Sätze Karl Heims Bezug nimmt.
Gott will lieber einen ehrlichen Atheismus, als dass man zu seiner Ehre lügt. Das ist natürlich sehr steil formuliert, aber bringt diese absolute Wahrheitsgesinnung und Wahrhaftigkeit von Heim zum Ausdruck, dass man bereit ist, wirklich auch kritische Argumente zu hören, zu ertragen und darauf einzugehen. Und dann lässt er das natürlich nicht einfach offen. Und die These bleibt natürlich nicht unbeantwortet, sondern am Ende dieses Vortrags macht dann Heim deutlich, dass es für jeden Menschen die Möglichkeit gibt, Jesus Christus persönlich zu begegnen und aus dieser persönlichen Begegnung heraus zur Gewissheit des Glaubens zu kommen, einer Gewissheit, die nicht mehr dann intellektuell begründet werden kann. Es können Denkhindernisse auf dem Weg zum Glauben weggeräumt werden, aber der Glaube selber ist und bleibt ein Geschenk Gottes. Das aber geschieht, dass Gott durch sein Wort zusagt, und in diesem Spannungsbogen vollzieht sich das ganze theologische Nachdenken und Verkündigen von Karl Heim, eine radikale Ehrlichkeit, die den Weg mit dem Zweifler geht, aber dann dem Zweifler mit der biblischen Botschaft ein Fundament gibt, auf dem er zur Gewissheit finden kann. Musik.